Herzlich willkommen zur Magazinsendung Kreuz und quer durch Korea. Am Mikrofon ist Isuyan. Heute wollen wir über folgende Themen berichten. Um die Impfquote zu erhöhen, will die Regierung Maßnahmen dazu ausarbeiten, welche Vorteile sie Geimpften anbieten will. Welche Wünsche haben denn die vor der Impfung stehenden Bürger diesbezüglich? Im ersten Beitrag erfahren Sie Näheres dazu. Im zweiten Teil hören Sie die Donnerstagsrubrik Toms Korea mit Thomas Kukulinski und Sebastian Ratzau. Die Zahl der Begleittiere haltenden Bürger beträgt fast 15 Millionen. Jedoch gibt es nur wenige Orte und Einrichtungen, die man mit Begleittieren besuchen kann. Und das gilt auch für das Fliegen mit Begleittieren. Vor etwa 10 Tagen wurde auf der Insel Jeju ein Camp für Begleittiere und ihre Halter veranstaltet. Und für die Teilnahme daran flogen die Tiere und ihre Halter zusammen in der Kabine. Mehr dazu im dritten Teil. Zuletzt berichten wir darüber, dass in Südkorea die erste koreanischsprachige Version der Marx Engels Gesamtausgabe erschienen ist. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Gute Unterhaltung mit dem Lied Be Quiet, gesungen von Monster X. Um die Corona-Impfquote zu erhöhen, will die Regierung noch innerhalb dieser Woche Maßnahmen dazu ausarbeiten, welche Vorteile sie den Geimpften gewähren will. Welche Wünsche haben die Bürger diesbezüglich? Die Impfkampagne in Südkorea kann nach dem Eintreffen neuer Lieferungen wieder Fahrt aufnehmen. Die Quote der Erstimpfungen liegt aber immer noch weit unter dem Zielwert. Das ursprüngliche Ziel für die Erstimpfungen in der ersten Hälfte dieses Jahres lag bei 13 Millionen Menschen. Bisher haben aber lediglich etwa 3 Millionen 865.000 Personen ihre erste Impfung bekommen. Diese Zahl macht an der gesamten Einwohnerzahl einen Anteil von lediglich 7,5% aus. Das ist der Grund dafür, dass die Regierung darüber diskutiert, den Geimpften verschiedene Vorteile zukommen zu lassen. Bürger, die vor ihrem Impftermin stehen, fordern einstimmig, das Verbot privater Zusammenkünfte von 5 oder mehr Menschen aufzuheben und die Maskenpflicht zu lockern. Eine ältere Frau aus Seoul sagt, es wäre schön, wenn die Zahl von für private Zusammenkünfte erlaubten Personen etwas erhöht werden kann, sodass sie wieder an einem Klassentreffen teilnehmen kann. Sie sei ein Fan von BTS, während ihre Freunde eher Schlagersänger der Gattung Trottmusik mögen. Es wäre gut, wenn sie wieder Konzerte von ihren Lieblingsmusikern besuchen könnten. Ein Mann im mittleren Alter aus Seoul hat nur einen Wunsch, und zwar, dass alle sich gegen Covid-19 impfen lassen, sodass man ohne Maske leben kann. Selbstständige und Kleinhändler, die wegen der Corona-Pandemie große Umsatzverluste zu verkraften haben, fordern einstimmig die Aufhebung der Sperrzeit für stark frequentierte Einrichtungen und schlagen auch vor, den Bürgern Gutscheine, die bei Gastronomiebetrieben eingelöst werden können, auszuhändigen. Viele Polizisten haben bereits ihre Erstimpfung hinter sich. Ein Polizist äußert den Wunsch, dass für diejenigen Polizisten, die ihre zweite Impfung bekommen haben, die Nutzung der Dusche im Polizeirevier wieder erlaubt wird. Für diejenigen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, sei es eine Qual, nach dem Dienst ungeduscht nach Hause fahren zu müssen. Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen sind dazu verpflichtet, sich einmal in der Woche einem PCR-Test zu unterziehen. Eine Frau, die in einem Pflegeheim tätig ist, sagt, dass für vollständig geimpfte Beschäftigte diese Testpflicht etwas gelockert werden sollte, sodass man weniger häufig getestet werden kann. Für junge Menschen, für die noch kein genauer Impfplan feststeht, wären Reisen der größte Anreiz. Maßnahmen, die vollständig gegen Covid-19 Geimpfte von der Pflicht zur Selbstquarantäne befreien, damit eine freie Auslandsreise möglich wird, würden effektiv sein, um junge Menschen zu einer größeren Impfbereitschaft zu bewegen. Ein junger Mann aus der Stadt Goyang in der Provinz Gyeonggi sagt, es wäre schön, wenn für Geimpfte die Selbstquarantänezeit nach einer Auslandsreise etwas verkürzt werden könnte, denn junge Menschen hätten ein großes Verlangen nach Reisen. In Internetforen kursieren in Bezug auf Anreize für Geimpfte vielfältige Ideen. Zum Beispiel ist davon die Rede, den Geimpften einen Lottoschein oder Coupons für Essen oder Getränke anzubieten. Auch viele Experten sind damit einverstanden, dass für die Erhöhung der Impfquote deutliche Anreize erforderlich sind. Sie raten jedoch, es sei besser, bestimmte zeitliche oder räumliche Corona-Schutzregeln zu lockern, als Geldwerteanreize anzubieten. Ministerpräsident Kim Bu-geom teilte am Mittwoch auf einer Sitzung der Katastrophenschutzzentrale mit, die Regierung wolle mehr Menschen die Vorzüge einer Impfung näherbringen. Nach dieser Mitteilung können sich Menschen, die ihre erste Impfung hinter sich haben, ab dem 1. Juni mit ihren Verwandten wieder in größeren Gruppen treffen. Zurzeit gilt bei solchen Treffen eine Maximalzahl von 8 Personen. Ab Juli sollen Geimpfte im Freien wie in Parks oder Bergen nicht mehr der Maskenpflicht unterliegen. Auch die Auflagen für Versammlungen in stark frequentierten Einrichtungen wie Restaurants, Cafés und Hochzeitshallen sollen für Geimpfte nicht mehr gelten.
Toms Korea. Eine typische Situation bei mir im Online-Deutschunterricht in einer Zoom-Sitzung. Die Studenten bekommen den Anfang eines Dialogs vorgelegt und sollen ihn partnerweise fortsetzen. Die Fragen scheinen ganz einfach. Wie heißt du oder woher kommst du? Doch irgendwie zögern viele Studenten dabei. Vielleicht gibt es technische Störungen. Erst nachdem sich die Studenten gegenseitig auf Koreanisch kurz vorgestellt haben, fangen sie an, wobei einige sich bemühen, alle Du's aus den Fragen in Sie's umzuformulieren. Was natürlich die ganze Sache komplizierter macht. Vor lauter Ärger darüber und Mühen um sprachliche Schadensbegrenzung und auch Erleichterung, dass die Technik mich nicht hängen lässt, geht fast unter, dass dahinter ein besonderes strukturiertes Denken steckt, die strikte hierarchische Einteilung der Leute, also der Kollegen, in Leute mit mehr und mit weniger Erfahrung. Hierzulande bekannt als Sonbei-Hubei-System. Sebastian, hast du dieses Denken oder Verhalten auch schon selbst erlebt?
Also wenn du mit selbst erlebt meinst, ob ich also wirklich auch in diesem System mit drinstecke, da würde ich sagen nein. Ich glaube, als Ausländer ist man da immer so ein bisschen außen vor. Aber je nachdem, in welcher Organisation man sich befindet, vielleicht an einer Uni, könnte es auch sein, dass man da so drinsteckt in diesem System und dann eben auch also Sonbei-Vorgänger hat oder Hubeis, die Nachfolger, die Jüngeren. Das kann durchaus sein, aber ich denke, als Ausländer ist man da grundsätzlich nicht so von betroffen.
Genau, also ich selber habe es auch selbst noch nicht gespürt, sodass etwas von mir erwartet wird oder so, aber ich habe es oft beobachtet, jetzt an der Uni und auch früher schon an Schulen. Was bedeutet denn das eigentlich? Also du hast schon gesagt, Sonbei, das sind so die Älteren oder so.
Ja, Vorgänger, auch zum Beispiel in einer Firma, jemand, der vorher angefangen hat. Und da kann es zum Beispiel, kann ich gleich vorweggreifen, Konflikte geben, wenn also jemand zwar älter ist, aber später in der Firma angefangen hat. Da müssen wirklich zwei Leute das irgendwie erstmal austarieren, wie die jetzt zueinander stehen können. Das ist sehr kompliziert. Also solche Fälle gibt es durchaus. Aber meistens ist das klar, zum Beispiel in den Schulen, da gibt es dann die älteren Schüler. Und soweit ich weiß, muss man denen auch den Vortritt lassen, wenn man als jüngerer Schüler da ankommt. Das wird so erwartet, ja.
Genau, Schulen, bei den Jahrgängen ist das klar ersichtlich. Mhm. Also wer eigentlich schon länger dabei sein sollte. Richtig, da kann man das auch beobachten. Also wenn die Neulinge an die Schule kommen, dann werden sie zum Beispiel von den Älteren, die schon da sind, irgendwie empfangen. Und sie erklären ihnen dann ungefähr, wie das so in der Schule läuft. Später haben dann die Neulinge aber ganz andere Funktionen. Zum Beispiel auf dem Schulfest müssen sie die ganze Arbeit machen, ja. Hinterher alles aufräumen und so. Wobei die älteren Schüler aus älteren Jahrgängen mehr so repräsentative Funktionen übernehmen. Das ist schon deutlich zu erkennen.
Ja, aber es kommt halt jeder auch mal dann an die Reihe. Also jeder, der mal Neuling ist, wird dann irgendwann auch mal der Ältere sein und dann in den Genuss dieser Privilegien kommen. Wobei es ja nicht nur Privilegien sind. Man hat ja manchmal auch eine gewisse Verantwortung. Du hast gesagt, man muss was erklären, was zeigen. Also das gehört auch dazu. Es ist jetzt nicht nur so ein Ausnutzen der Jüngeren, sondern es ist auch eine Verantwortung dabei, dass man die Jüngeren dann anleiten soll.
Genau, also als älterer oder mehr erfahrene Person, Sonbei genannt, hat man so eine Art Mentorenfunktion. Man gibt Tipps, wie es läuft und wie man sich da verhalten kann. Aber das geschieht manchmal im Rahmen von gemeinsamen Essen oder Trinken. Und da haben die Eltern oder die Sonbei dann oft auch ja, die Verpflichtung, das Ganze zu bezahlen. Also das ist dann natürlich auch vielleicht ein etwas negativer Aspekt, aber es wird als eine besondere Ehre angesehen.
Das stimmt. Und soweit ich weiß, wehren sich da manche Sonmes auch dagegen. Also das bröckelt so ein bisschen, diese Kultur. Aber im Prinzip wird das schon noch erwartet. Ja, das stimmt.
Ein Beispiel bei uns an der Uni. Da gibt es zu Semesteranfang immer sogenannte MTs, Membership Training. Und da treffen sich die Älteren und die Neulinge. Oftmals lernen sie sich da erst kennen. Und da ist zum Beispiel zu sehen, dass die Älteren wirklich so eine Art, ja, in so eine Art, wie soll man sagen, Boss-Situation sind. Sie können also die Kommandos geben, was die Jüngeren machen sollen. Und ich war an einer Uni, da war es halt üblich, dass die Jüngeren alle der Reihe nach singen oder tanzen oder irgendwas Lustiges erzählen mussten. Also teilweise haben die sich da ja richtig zum Affen gemacht, die Leute. Wer gar nichts konnte, der hat halt irgendwie ein bisschen getanzt. Und da haben sich, das war sehr, sehr lustig, natürlich für die Zuschauer. Da musste jeder durch und als Sonbei haben sie dann auch gesagt, wir haben das auch früher gemacht, da müssen alle durch. Es ist schon ein bisschen ja, peinlich manchmal oder ein bisschen fraglich. Wir waren alle, wir Professoren waren auch alle da, wir haben aber nur zugeguckt, wir haben uns komplett rausgehalten, wir haben nichts dazu gesagt. Und sind dann auch haben uns dann leise verabschiedet, damit die unter sich weitermachen können. Ich weiß gar nicht genau, was die dann noch alles gemacht haben. Wahrscheinlich die ganze Nacht getrunken.
Ganz bestimmt. Und wer bezahlt hat, ist ja auch klar, ne? Die Sonmes. Dafür hatten die ja auch vorher richtig viel Spaß mit den Aufführungen der Jüngeren.
Ja, genau. Man hört so etwas auch zum Beispiel aus dem K-Pop-Bereich. Also es gibt jüngere K-Pop-Stars, die schon länger dabei sind. Und dann kommen ein paar Ältere, die plötzlich Stars werden und sie, ich weiß auch nicht, sie grüßen sich nicht richtig untereinander oder so. Und dann gibt es schon mal in den Medien Berichte, dass sich einige untereinander nicht mögen, weil sie den richtigen Respekt gegenseitig wohl nicht bezeugt haben.
Ja, das ist manchmal wirklich nicht so einfach. Und also diese Anrede Sonbei oder Sonbei-Nim, die ist auch wirklich ganz geläufig. Auch hier bei KBS kann ich das ganz häufig hören. Also man spricht die älteren Kollegen einfach so an. Sonbei-Nim kann man einfach sagen.
Aus sprachlicher Sicht finde ich noch interessant, dass dabei gesiezt wird. Also die Jüngeren siezen die Älteren und zwar auch an den Universitäten. Ja? Deswegen mein Beispiel aus dem Eingang, dass die Studenten, obwohl die Vorlage auf Deutsch in der Vorlage geduzt wurde, dass sie sich trotzdem nicht trauen, das so umzusetzen, weil die sich im Moment haben wir alle nur Online-Unterricht und sie sind sich persönlich nie begegnet. Sie wissen nicht, wer ihr gegenüber ist, ob es vielleicht zwei Jahre ein Student, ein Sonbei-Student ist. Und wenn ja, dann bemühen die sich teilweise wirklich eine formellere Sprache zu benutzen, also dann wird gesiezt.
Damit ist man dann auf der sicheren Seite und das Siezen ist auch eigentlich, glaube ich, das Normale, wenn man sich noch nicht so gut kennt und nicht vertraut miteinander ist, unabhängig davon, ob Sonbei oder Hubei. Ich glaube, das ist in Korea noch so üblich. Also wenn man Leute nicht so gut kennt, dann muss man die natürlich siezen.
Ja, deswegen siezen wir sie auch und sagen, wir wünschen Ihnen alles Gute bis nächste Woche. Auf Wiederhören, Thomas Kuklinski-Reh.
Und Sebastian Ratzer, auf Wiederhören.
Der Begleittiere haltenden Bürger beträgt fast 15 Millionen. Die Orte und Einrichtungen wie Restaurants, Cafés und Übernachtungseinrichtungen, die man mit Haustieren zusammen besuchen kann, sind rar. Will man auf die Ferieninsel Jeju fliegen, muss man die Tiere, die wie Familienmitglieder sind, entweder zurücklassen oder als Frachtgut befördern lassen. Das Paar Kang Seok-young und Kim Soo-young, das 2019 den Hund mit dem Namen Rungji adoptiert hat und ihn über alles liebt, hat vor einem Jahr eine schlechte Erfahrung damit gemacht. Die beiden wollten mit dem 10,2 Kilogramm schweren Hund auf die Insel Jeju fliegen, aber die Luftfahrtgesellschaft teilte ihnen mit, dass der Hund auch nicht als Frachtgut befördert werden kann. Der Transport von stumpfnasigen Rassen wie Mops, Chihuahua, Bulldogge und Kreuzungen ist nicht erlaubt und Rungsi durfte nicht an Bord gehen, weil der Mischlingshund etwa 12% Chihuahua-Gene besitzt. Schließlich mussten das Paar und der Hund mit dem Auto dann weiter mit dem Schiff 10 Stunden lang unterwegs sein, um die Insel zu erreichen. Dieses Jahr war es aber anders. Rungsi musste weder auf dem Autorücksitz noch im Frachtraum des Flugzeugs, sondern konnte auf dem Nachbarsitz seiner Halterin in der Kabine nach Jeju fliegen. Der Hund bekam auch eine eigene Bordkarte. Eine Hundeschule hat vom 14. Mai an für 3 Tage ein Camp für Begleithunde und ihre Halter auf Jeju veranstaltet. Das Paar Kang und Kim und Rungsi gingen zusammen mit anderen 19 Teams mit insgesamt 17 Hunden an Bord einer Chartermaschine, die als erste im Land vom Ministerium für Land und Verkehr eine Genehmigung als Flugzeug für das Fliegen mit Hund erhielt. Betrachtet man die Daten des Ministeriums für Land und Verkehr über Tiere im Flieger, steigt die Zahl der Begleittiere an Bord jedes Jahr. Diese Zahl lag 2015 bei 28.182, 2016 bei 33.432 und 2017 bei 41.343. Das Fliegen mit Begleittieren ist aber alles andere als einfach. Die Richtlinien dazu unterscheiden sich je nach Luftfahrtgesellschaften etwas. Meistens dürfen kleine Tiere mit einem Gewicht zwischen 5 und 9 Kilogramm mit in die Kabine, jedoch nur in einer geeigneten Transportbox und das Tier in der Box muss während des Flugs die ganze Zeit unter dem Sitz bleiben. Tiere, die schwerer sind als das angegebene Gewicht, müssen als Frachtgut im Gepäckraum transportiert werden, was für die Tiere sehr stressig sein kann und auch eine Erstickungsgefahr ist nicht ausgeschlossen. Die vorhin genannte gemeinsame Reise der Begleittiere und ihrer Halter nach Jeju war das Ergebnis der 3-jährigen Bemühungen der Leiterin der betreffenden Hundeschule. Die Leiterin Kim Zian trieb das Projekt voran, weil sie genau weiß, wie schwierig es den Haustierhaltern fällt, ihre geliebten Tiere als Gepäck aufgeben zu müssen. Kim hat zusammen mit ihren Hundetrainern Sicherheitsrichtlinien für das Fliegen mit Begleithunden ausgearbeitet und ein Vorschlagspapier für die Jeju-Reise erstellt. Sie hat sich damit 3 Jahre lang unermüdlich an verschiedene Luftfahrtgesellschaften gewandt und der Billigflieger High Air nahm den Vorschlag von Kim an. High Air bekam für eine noch angenehmere Reise der Begleithunde vom Ministerium für Land und Verkehr die Genehmigung zur Sitzplatznutzung von Hunden. Für den diesmaligen Flug wurde auch im vergangenen Februar und März ein Probeflug mit ein paar Hunden unternommen. Der Billigflieger hat vor, angesichts der immer weiter steigenden Zahl der Bürger, die mit ihren Begleithunden reisen wollen, jede Woche eine Chartermaschine einzusetzen, wenn es eine entsprechende Nachfrage geben sollte. Kang Seo-kyung hat nun ein konkretes neues Ziel. Es sei immer noch nicht leicht, mit ihrem Hund zusammen eine lange Reise zu unternehmen. Sie habe aber nun das Ziel, irgendwann zusammen mit ihrem Hund Rungsi nach Island zu reisen und die Nordlichter zu bewundern, wenn Flüge mit Begleithunden in der Kabine noch gewöhnlicher werden. Die Werke von Karl Marx und Friedrich Engels gehören zu den weltweit bekannten Klassikern. Es ist aber wahr, dass die Herausgabe ihrer koreanischsprachigen Ausgaben mangelhaft ist. Das Manifest der Kommunistischen Partei, das mit dem bekannten Aufruf »Proletarier aller Länder, vereinigt euch« endet und Band 1 des Kapitals wurden 2013 in das UNESCO-Dokumentenerbe aufgenommen. Soweit bekannt ist, soll 1921 das Kommunistische Manifest erstmals von den Werken von Marx und Engels in koreanischer Sprache erschienen sein. Die 3 damaligen kommunistischen Kräfte sollen jeweils eine englische, japanische und russische Version ins Koreanische übersetzt haben. Die 3 Übersetzungen konnten aber noch nie identifiziert werden. In der Zeit unter der japanischen Kolonialherrschaft und der Teilung Koreas konnte das intellektuelle Erbe von Marx und Engels nicht richtig in koreanische Sprache weitergegeben werden. Allen bisher im Land herausgegebenen Büchern dienten die Marx-Engels-Werke, kurz MEW, auch bekannt als Blaue Bände, die eine verbreitete und viel zitierte Studienausgabe der Werke von Karl Marx und Friedrich Engels sind, als Vorlage. Die Marx-Engels-Gesamtausgabe, kurz MEGA, gilt als die vollständige historisch-kritische Ausgabe der Veröffentlichungen der nachgelassenen Manuskripte und des Briefwechsels von Marx und Engels. Eine koreanische Übersetzung dieser Edition gab es jedoch bislang nicht. Bereits von 1927 bis 1935 erschien in Moskau eine MEGA. Diese Edition wurde aber nach der Verhaftung und Hinrichtung des Leiters des dortigen Marx-Engels-Institutes David Riazanov und weiterer Mitarbeiter im Zuge der stalinischen Säuberungen 1936 abgebrochen. Nach dem Tod Stalins haben Forscher der Sowjetunion und der DDR die Herausgabe der MEGA erneut vorangetrieben, sodass bis 1990 36 Bände erschienen. Mit dem Zusammenbruch der DDR und der Auflösung der Sowjetunion wurde der Plan zur neuen MEGA, nachdem 163 Bände herausgegeben werden sollten, zwar auf Eis gelegt. Die Arbeit an der MEGA wurde jedoch fortgeführt. Seit 1990 wird sie von der politisch unabhängigen Internationalen Marx-Engels-Stiftung mit Sitz in Amsterdam herausgegeben. Die koreanischsprachige Ausgabe der MEGA trug kürzlich die ersten Früchte und hinter dieser Leistung steht die Zusammenarbeit zwischen Kang Shin-jun, Ehrenprofessor für Wirtschaftslehre und Vorsitzender des Marx-Engels-Forschungsinstituts an der Tunga-Universität und dem Verlag Kiel. Die diesmal erschienenen ersten zwei Bände der koreanischsprachigen Ausgabe der MEGA sind zwei Teile aus dem 1861 bis 1863 geschriebenen Manuskript zur Kritik der politischen Ökonomie. Beide Bände entsprechen dem dritten Band der zweiten Abteilung der MEGA und umfassen rund 1500 Seiten. Marx entwickelt in diesem Manuskript erstmals einige grundlegende Elemente seiner Wirtschaftstheorien. Der emeritierte Hochschulprofessor Kang war 2008 zu seinem Forschungsjahr in Deutschland. Damals lernte er einen deutschen Forscher, der an der Herausgabe der MEGA beteiligt war, kennen. Dieses Treffen war für ihn der Anlass dazu, den Plan zur Herausgabe der koreanischsprachigen Ausgabe der MEGA zu entwickeln. Und 2012 gründete er mit diesem Ziel an der Tunga-Universität das Marx-Engels-Forschungsinstitut. Er unterstrich, 1921 erschien die koreanischsprachige Ausgabe des Kommunistischen Manifestes und damit hat es 100 Jahre gedauert, bis die Marx-Engels-Gesamtausgabe in systematischer Struktur in koreanischer Sprache erscheint. Der Vertrag für das Verlagsrecht für Herausgabe der koreanischsprachigen Ausgabe der MEGA wurde 2012 abgeschlossen. Das Projekt konnte aber wegen Finanzierungsproblemen nicht zügig vorangetrieben werden. 2018 wurde das Projekt als ein Unterstützungsprojekt der Koreanischen Forschungsstiftung ausgewählt, sodass mit finanzieller Unterstützung der Stiftung bis 2023 17 Bände herausgegeben werden können. Kang habe den Plan aufgestellt, auch nach 2023 die wichtigen Teile der MEGA ins Koreanische zu übersetzen und in 71 Bänden herauszugeben. Die Umsetzung dieses Plans werde 20 Jahre dauern und dafür sei eine finanzielle Unterstützung notwendig. Das war die Sendung Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und mit dem Lied von Blumen an den Wind gerichtete Worte, gesungen von Yemin, sage ich Tschüss, bis morgen. Thank you.